Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sehr schön, euch zu sehen oder auch nicht zu sehen an den Bildschirmen, wo ich davon überzeugt bin, dass da auch einige aus unserer Gemeinde ja zugeschaltet haben. Es freut mich sehr, wieder hier zu sein in der Heimat. Vielen Dank auch für eure Gebete in den letzten Wochen und Monaten. Der Herr ist gut zu mir. Ja, dafür bin ich dankbar. Wer du bist, Gott will auch dir begegnen, hieß es ja gerade eben in diesem Lied. Und wir befinden uns ja in der Themenreihe Begegne Gott und, wie es schon angeklungen ist, heute soll es darum gehen, begegne Gott, er ist heilig. Das hört sich erstmal an wie so ein Widerspruch. Ja? Ist die Heiligkeit Gottes das, wo wir Menschen so damit ringen, das zu beschreiben mit unseren menschlichen Worten? Etwas so Unbeschreibliches. Ist das nicht etwas, was uns eher so daran hindert, ja, Gott zu begegnen? Aber wir werden feststellen heute in dem Predigttext, dass es sehr möglich ist, diesem heiligen Gott zu begegnen und dass diese Begegnung auch nicht spurlos an uns vorbeigeht. Und so lade ich uns ein, das Buch Jesaja zusammen mit mir aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Jesaja, das ist so ungefähr so in der Mitte von der Bibel, kann man sich so Pi mal Daumen, kann man das so schnell aufschlagen. Jesaja 6. Und diesen Text würde ich gerne einmal komplett vorlesen. Das ganze Kapitel ist nicht so lang. Jesaja Kapitel 6. Und dort heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen, sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mach seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zu Öde verwüstet ist. Und der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird das wieder dem Niederbrennen verfallen. Wie der Terebinte und wie der Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Ja, ein eher befremdlicher Text, den wir so lesen, das erleben wir nicht jeden Tag und trotzdem bin ich davon überzeugt, die Prinzipien, um die es da geht, die können uns auch heute begegnen, wenn wir Gott begegnen. Wir haben gerade gelesen, diese Geschichte, diese Vision, die spielt sich ab im Todesjahr des Propheten Usia. Ja, das ist so ungefähr 740 vor Christus. Eine andere Zeitrechnung, weil es nach den Königen von Israel damals gezählt wurde. Erinnern wir uns kurz noch an die Geschichte Gottes mit der Welt. Ja, Gott erschafft eine wunderbare Welt und die Menschheit möchte nicht nach dem Willen Gottes leben. Es läuft drunter und drüber in der Welt und Gott sagt aber, gib die Welt nicht auf, sondern möchte die ganze Welt wiederherstellen und sucht sich dazu ein Volk aus, das Volk Israel. Und mit diesem Volk gemeinsam soll die Erde wieder gesegnet werden. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Israel hält sich überhaupt nicht an Gottes Maßstäbe, ist genauso schlimm wie der Rest der Welt. Und deswegen schickt Gott Propheten, so wie diesen Menschen Jesaja, das waren sozusagen Prediger damals. Das waren Leute, die Gottes Volk daran erinnert haben, ihr Lieben, so wie ihr lebt, das ist katastrophal. Ihr habt eure Bestimmung vergessen in dieser Welt, in Gottes Plan. Das waren die Propheten. Und so einer war der Jesaja. Und wir lesen gerade im Todesjahr des Königs Usia. Das ist eine ungewöhnliche Zeitrechnung. Die werden wir in der Bibel, die gibt es nur noch ein einziges Mal. Also, dass etwas in einem Todesjahr passiert. Normalerweise heißt es immer im Regierungsjahr so und so. Hier ist es im Todesjahr. Und das ist interessant, ja, weil das zeigt uns, wie damals die Stimmung war in dem ganzen Land. Denn dieser König Usia, von dem hier die Rede ist, das können wir in 2. Chronik 26 nachlesen, das war ein ganz guter König. Also die Könige in Israel, die waren ja mal so, eher schlecht als recht. Und der Usia, das war ein vorbildlicher König. Am Ende seines Lebens hat er aber sehr, sehr nachgelassen im Glauben, in der Nachfolge. Er hat Kompromisse geschlossen im Glauben, er hat Dinge gemacht, die Gott nicht gefallen haben, ist krank geworden und mit ihm starb sozusagen die letzte Hoffnung in Israel damals. Er war so ein Lichtblick und jetzt ist es sein Todesjahr. Also das war wie so eine Diagnose für das ganze Volk damals. Und die Stimmung in dem ganzen Volk war damals ungefähr so, also man hatte Angst, man hatte eine enorme Angst, weil die Assyrer ja so eine Weltmacht, weil sie immer größer geworden sind, sich immer mehr ausgebreitet haben. Jeder Mensch hatte Angst vor einem Krieg. Die ganze Stimmung in diesem Jahr, das war gekennzeichnet von Angst, Unsicherheit, Zweifel. Ein richtiges 2020, könnte man sagen, dieses Jahr hier. Und in dieser turbulenten Zeit, ja, da sieht Jesaja den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Mitten in diesem Chaos, wo es drunter und drüber geht, dieser Unsicherheit, sieht er den Herrn, wie der Herr auf dem Thron sitzt. Und dort begegnet er Gott und dort wird seine Sicht auf diesen regierenden König gelenkt. Weg von den Problemen, weg von den Umständen, sondern auf Gott. Das ist auch das, wozu ich uns einladen möchte. Ja, mal die Blicke wegzurichten von den Problemen dieser Zeit, sondern mal hin zu Gott. Und uns fällt hier auf, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Also der Herr sitzt auf dem Thron. Nicht dieser Usia, auch nicht irgendein anderer König. Nicht diese feindliche Macht, wird man auf die heutige Zeit übertragen. Ja, nicht irgendein Herr im Weißen Haus, nicht irgendein lebenslang immuner anderer Staatsoberhaupt, nicht irgendeine geheime Weltregierung. Der Herr sitzt auf dem Thron, bis heute noch. Auch nicht du und nicht ich. Und zweitens lesen wir, ich sah den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Also in einer Zeit, wo alles drunter und drüber läuft. In einer Zeit, wo eigentlich vieles nicht nach Gottes Plan läuft, lässt sich der Herr überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Das bringt Gott nicht durcheinander. Das bringt Gott nicht aus der Fassung, was hier passiert. Das erinnert mich so an das Bild des Kölner Dom nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ganze Stadt wurde ja mehrfach angegriffen von britischen Bombern. Und es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür, warum das passiert ist. Aber Tatsache ist, der Dom, also ich war noch nie in Köln, vielleicht war jemand schon mal, aber es soll wirklich majestätisch aussehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Bombardements, sah es immer noch so aus. Ja, dieses prächtige Bauwerk stand erhaben und hat sich nicht erschüttern lassen. Und so ähnlich ist es mit Gottes Königsherrschaft, auch wenn drumherum alles drunter und drüber geht. Da lässt sich Gott nicht aus der Ruhe bringen. Also die erste Beobachtung, die wir feststellen, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, dem heiligen Gott, begegnet dem heiligen Gott, um zu erleben, dass er alles in der Hand hat. Dass er alles in der Hand hält. Und das gilt auch heute. Ja, wie geht es uns Menschen? Uns entgleiten doch viele Dinge aus der Hand. Haben wir vielleicht dieses Jahr mehr festgestellt als in den letzten Jahren. Ja? Und wie geht es uns dann, wenn wir Dinge nicht mehr im Griff haben? Dann fühlen wir uns machtlos, ja, ohnmächtig, verzweifeln. Vielleicht bist du ein Machertyp, dem vieles gelingt, ja, und der normalerweise alles in seiner Hand hält. Aber auch du hast bestimmt schon mal diese Situation gehabt. Ja, also vielleicht wird das noch kommen in deinem Leben, wo auch du feststellen wirst, ich habe die Sache nicht in der Hand. Und die Botschaft der Bibel lautet, es gibt jemanden, der auf dem Thron sitzt und der alles unter Kontrolle hält. Der sogar in den schlimmsten Katastrophen alles in seiner Hand hält. Und diesem Gott dürfen wir begegnen, der mit unseren Unsicherheiten, mit unseren Zweifeln, mit deinen Lebensfragen, wo du gerade bist, komm zu diesem heiligen Gott und er hat alles in der Hand. Also wo passiert diese Begegnung mit Gott? Hier bei Jesaja haben wir gelesen, das ist im Tempel. Was bedeutet das für uns heute? Ja, kurze Erinnerung daran, was der Tempel überhaupt war. Der Tempel war ja so der Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Das war der Tempel. Also ich habe das hier versucht darzustellen. Die Bibel spricht vom Himmel, also nicht unbedingt vom Himmel, wo die Wolken sind, sondern die unsichtbare Welt, wo Gott ist. Und dann gibt es die Erde. Das ist das, was sich hier abspielt, wo wir alle leben, was wir wahrnehmen können. Und es gibt keine Überschneidung zwischen diesen beiden Bereichen, außer der Tempel. Ja? Tempel ist der Treffpunkt, diese Tür zwischen Himmel und Erde. Und jetzt wissen wir, dieser Tempel in Jerusalem, das ist ein Modell davon, er wurde ja zerstört, wurde dann wieder aufgebaut, wurde wieder zerstört. Ja, was heißt das für uns heute? Heißt es, wir müssen nach Jerusalem in den Tempel pilgern, wir müssen hier zur Klagemauer, dem letzten Überbleibsel des Tempels, müssen wir nach Mekka oder in eine andere Stadt? Nein, natürlich nicht. Ja, wir wissen aus der Bibel, Jesus sagt, ich bin der wahre Tempel, ich bin dieser wahre Mittelpunkt oder Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Deswegen wurde der Tempel auch zerstört und der Vorhang ist gerissen, als Jesus auf die Erde kam. Das, was wir jetzt an Weihnachten gefeiert haben, die letzten Tage, Gott kam auf die Erde und hat den wahren Zugang zu ihm möglich gemacht. Das heißt, wir sehen, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen wollen, da führt erstmal kein Weg an Jesus vorbei. Ja, wie geht das praktisch? Einmal in seinem Wort, ganz klar. Zur Zeit von Jesus haben gläubige Menschen gesagt, wenn der Weg zum Tempel zu weit weg ist, wenn man nicht in den Tempel kann, dann ist die Beschäftigung mit Gottes Wort so, als ob man in den Tempel gehen würde. Das ist der Tempelersatz. Er war schon damals so und ist heute im Wort Gottes nicht anders. Und dann aber auch spricht die Bibel davon, dass wir die Gemeinde der Tempel sind. In den Briefen lesen wir das immer wieder. In Epheserbrief 2, 1. Petrus 2. Die Gemeinde, da wo gläubige Menschen zusammenkommen und austauschen. Hey, wo erlebst du Jesus zurzeit? Wie geht es dir in der Nachfolge? Wo musst du vielleicht das Kreuz tragen? Da können wir dem lebendigen, das ist der Tempel von heute, da können wir dem lebendigen Gott auch heute begegnen, dem heiligen Gott. Bei Jesaja war das natürlich außergewöhnlicher als bei uns heute. Wir lesen hier von diesen Seraphim, von diesen Geisteswesen, die ganz merkwürdig sind, die die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, diesen lebendigen Gott anzubeten und die gegenseitig zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen, und daraufhin bebt die ganze Erde. Jesaja ist wirklich, spürt es mit allen Sinnen, dass er hier beim heiligen Gott ist. Und er ist damit erstmal völlig überfordert. Ja, zu Recht, denn das erleben wir nicht jeden Tag. Und er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Also er stellt fest, ich, Mensch, ich passe nicht in diese heilige Gegenwart hinein, wo der heilige Gott ist. Es ist interessant, ja, er beschreibt nicht, wie Gott ausgesehen hat. Das interessiert ihn gar nicht. Ihm geht es darum, diese Erfahrung in Gottes heiliger Gegenwart zu stehen. Und er spürt, ich passe hier, ich bin hier ein Fremdkörper. Ich bin hier fehl am Platz. Warum? Weil ich, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Ich habe einen unsauberen Mund, sagte hier. Und das sagt ein Mensch, was war Jesaja? Jesaja war ein Prophet. Das war kein großer Sünder. Das war ein Mensch, der von Gott erzählt hat. Hier stellt er fest in der Gegenwart Gottes, ich bin verloren. Weil er sich nicht mit anderen vergleicht, sondern weil er selbst in Gottes Gegenwart steht. Und zum anderen sagte, ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Ja, und Israel war zu der Zeit wirklich verdorben. Das können wir zum Beispiel in Jesaja 1 bis 5 nachlesen. Da ging es drunter und drüber. Also da wurden teilweise andere Götter angebetet, moralischer Verfall, soziale Ungerechtigkeit, die Armen wurden unterdrückt von den Reichen. Und Jesaja sagt hier nicht, ich bin ja besser als diese Ungläubigen da draußen, sondern er sagt, ich bin genauso schuldig mit diesem Volk. Finde ich ganz toll, ja. Kann man echt lernen von dem Jesaja, sich zu identifizieren mit unserem Volk, mit unserer Umgebung. Es nicht für etwas Besseres zu halten. Also hier stellt Jesaja fest, in dieser heiligen Gegenwart Gottes, was ja eigentlich gut ist, was ja eigentlich perfekt und vollkommen ist, da fühlt man sich als Mensch unwohl. Das ist sogar gefährlich für den Menschen. In diesem unreinen Zustand. Ja. Es ist so, als ja, würde man in die Sonne schauen. Ihr kennt dieses bekannte Bild. Ja, also die Sonne tut uns ja gut. Ja, gestern so ein herrlicher Tag mit Sonnenschein, da geht einem das Herz auf. Aber versucht doch mal mit einem Teleskop auf die Sonne zu schauen. Keine gute Idee. Das wäre zu viel des Guten. Und genauso ist es mit Gottes Heiligkeit. Ja, etwas Perfektes und Vollkommenes. Und wenn wir als Menschen dem zu nahe kommen, das ist für uns gefährlich. Weil es bei Gott so hoch konzentriert ist. Und da stellt Jesaja fest, ich bin verloren. Ich gehöre hier nicht hin. Ich bin verloren, weil ich unrein bin. Begegne dem heiligen Gott, um zu erfahren, wer du vor ihm bist. Wer sind wir vor Gott wirklich? Wenn wir diesem Gott begegnen, wird uns das bewusst. Das ist so, als ob ein Spiegel uns vor die Seele gehalten wird, der uns unsere eigenen Abgründe aufzeigt. Ja, guck doch mal rein, aber mach dich auf etwas gefasst. Und das passiert nicht, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Ja, wenn wir Menschen neigen ja dazu, also so geht es mir zumindest, uns ja, jetzt für nicht so schlimm zu halten. Ich bin ja nicht perfekt, aber schon um einiges besser als der hier oder mein Nachbar oder auch immer, oder diese bösen Heiden da draußen. Wenn wir dem heiligen Gott begegnen, dann ist damit erstmal Schluss. Dann erkennen wir, wer wir sind. Dann gelten nicht mehr die Maßstäbe, die Vergleiche mit anderen Menschen, sondern dann sehen wir, was Heiligkeit eigentlich ist. Und dann merken wir, boah, da kommen wir nicht heran. Egal wie gut wir zu leben meinen. Und Jesaja erlebt hier im Prinzip das, was eigentlich jeder Mensch, jeder von uns hier früher oder später erleben wird. Wenn wir eines Tages, wenn das Leben hier auf der Erde zu Ende ist und wir dann vor dem heiligen Gott stehen, dann werden auch wir so eine Krise erleben wie der Jesaja. Wenn uns dann bewusst wird, wer wir sind vor diesem Gott. Wie gut ist es, sich jetzt schon mit der Wahrheit zu beschäftigen und jetzt schon zu merken, wo in unserem Leben Bereiche sind, die wir Gott zur Verfügung stellen sollten. Wo wir seine Heiligkeit nicht widerspiegeln. Und das Interessante ist ja, wir Gläubigen heute, wir müssen keine so abgefahrene Erfahrung machen wie der Jesaja hier. Das kann uns auch im Alltag passieren, diese Begegnung mit Gott. Erinnern wir uns an die Geschichte aus Lukas 4, wo Jesus und Petrus im Boot sind und Petrus fällt auf sein Angesicht und sagt, geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Mitten auf seinem Arbeitsplatz, mitten in seinem Alltag, in seiner Routine, wo er alles im Griff hatte, Petrus, der Fischer. Und da begegnet er dem heiligen Gott. Warum? Weil er das getan hat, was Jesus von ihm wollte. Und so, das gilt auch für uns. Ja? An deinem Arbeitsplatz, in deiner Routine, in deinem Alltag, wo du vielleicht meinst, da kenne ich schon alles in- und auswendig. Ich habe so meine Abläufe. Da kann Gott uns genauso begegnen. Die Gegenwart von Menschen, die diese Heiligkeit Gottes ausstrahlen. Wie geht es uns damit? Suchen wir in Menschen nach dieser Heiligkeit, also indem wir wissen, dass der heilige Gott in ihnen lebt? Da schauen wir eher so auf sie herab. Ich kann mich erinnern, damals die Jugendfreizeit 2007, wo ich das erste Mal mit gläubigen Leuten, also viel zu tun hatte, da habe ich mich genauso gefühlt wie dieser Petrus. Ich habe gesagt, geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Ich sehe diese Jugendlichen, die haben irgendwas. Das war gar nicht, weil ich irgendwie ein schlimmer Verbrecher war. War nicht so. Und es war auch nicht so, dass die Jugendlichen vor lauter Heiligkeit, weiß nicht, einen Meter über den Boden geschwebt haben. Und trotzdem habe ich gesehen, da ist irgendwas in dieser Gemeinschaft, da ist irgendwas, da passe ich irgendwie nicht rein. Das ist irgendwie dieses Göttliche. Begegnung mit dem heiligen Gott. Kann auch uns passieren, ja, wenn wir danach suchen und bewusst die Augen dafür offen halten. Sogar an Plätzen, wo wir eigentlich meinen, wo wir Gott schon ausklammern oder wo wir Gott vielleicht gar nicht erwarten, dass er da sich uns offenbaren wird in seiner Heiligkeit. Und das Schöne ist ja bei Jesaja, für ihn ist es hier noch nicht vorbei. Ja? Anstatt dass er wirklich verloren geht, so wie er das sagt, lesen wir hier, da flog einer dieser Seraphim, dieser Geisteswesen zu ihm und in seiner Hand ist eine Kohle und damit berührt er den Mund von Jesaja. Was spielt sich hier ab? Also, wir denken daran, das ist ja eine Vision, das hat sich nicht in Wirklichkeit abgespielt. Das ist eine Vision dieses Propheten. Und dieses Geisteswesen sagt, deine Schuld ist jetzt gewichen und deine Sünde ist gesühnt. Ich habe auch das versucht, ein bisschen grafisch darzustellen. Da ist dieser Jesaja und er stellt fest, ich bin unrein, ja, schwarz. Ich passe hier nicht rein. Diese perfekte Heiligkeit Gottes. Und dann kommt dieses Geisteswesen, ich habe mich schwer getan, das zu zeichnen, und berührt den Mund von diesem Jesaja, also nicht zum Nachahmen gedacht, mit einer Kohle. Und daraufhin passiert etwas, dass Jesaja in der Gegenwart von Gott stehen kann. Um das nochmal runterzubrechen, so ganz allgemein, wenn wir Menschen in die Gegenwart Gottes kommen und feststellen, wir sind im Vergleich zu diesem Gott alles andere als heilig. Da ist etwas zwischen uns, ja, was hier als Schuld beschrieben wird, da ist etwas, wo wir uns fühlen, wir gehören hier nicht hin. Wir sind hier ein Fremdkörper. Da macht Gott alles dafür Nötige, damit das hier weggeht. Diese Trennwand. Die Sühne deckt diese Schuld zu. Und es bedeutet nicht, dass Gott ein Auge zudrückt und sagt, naja, ich bin heilig, ich habe meine Maßstäbe, aber bei dir, weil du dich besonders angestrengt hast, bist du besser als alle anderen, deswegen senke ich bei dir meine Heiligkeit. Ganz im Gegenteil, Gott drückt nicht dein Auge zu, sondern Sühne bedeutet, das ist ein Begriff aus den Opfergesetzen, aus dem Alten Testament, Sühne bedeutet, dass dafür eine Schuld bezahlt worden ist. Der Preis für die Schuld wurde bezahlt. Und wir merken, ja, woran uns das erinnert hier, diese Begegnung von Jesaja, das ist Jesus, ja, im Kleinformat, das, was Jesus vollbracht hat. Nämlich diese Trennwand zwischen uns und Gott, wo wir uns fühlen wie ein Fremdkörper in Gottes Gegenwart, wenn wir wirklich in seiner Heiligkeit sind. Und durch Jesus, der für uns zur Sühne geworden ist, wird diese Kluft überwunden. Und das Einzige, was Gott von uns verlangt in diesem Fall, was macht Jesaja hier? Überhaupt nichts. Ja, er ist passiv. Er lässt es mit sich machen. Das heißt, das Einzige, was Gott von uns verlangt, ist, das anzunehmen, was er getan hat. Und das ist wahrscheinlich keine angenehme Erfahrung, wenn ich mir so vorstelle, dass jemand eine Kohle auf die Lippen bekommt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sowas schon mal erlebt hat. Ich stelle mir das unangenehm, schmerzhaft vor. Und genauso ist auch diese Sühne, die Vergebung, die wir bei Gott erleben, auch das bedeutet nicht immer, ja, dass wir von jetzt auf gleich, von einem Augenblick auf den anderen plötzlich befreit sind und das kurz und schmerzlos war und wir völlig neue Menschen sind. Das ist oft ein schmerzhafter Prozess. Ja, denn es gehört dazu, dass man sich demütigt vor Gott. Was man nicht gewöhnt ist, dass man seinen Stolz ablegt, dass da auch Wunden heilen müssen in uns. Und dass wir Gott die Möglichkeit geben sollen, das zu heilen, das ist manchmal ein langer Prozess. Aber es ist ein toller, ein wunderbarer Prozess. Denn wir sehen hier bei Jesaja, bei ihm bewirkt das etwas, er verändert sich. Wir lesen hier einmal, ja, steht er jetzt in Gottes Gegenwart und plötzlich in Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Also plötzlich hört Jesaja auf die Stimme Gottes. Also anstatt, dass er verloren geht in Gottes Heiligkeit. Gottes Heiligkeit ist nicht nur die Diagnose, die ihm aufzeigt, dass er verloren ist. Das ist auch die Medizin, um in Gottes Heiligkeit zu bestehen. Und stattdessen hört er plötzlich Gott. Als ob eine neue Lebensqualität ins Leben hineinkommt. Interessant, ja, wir Menschen denken ja oft, ja, je näher wir zu Gott kommen, desto mehr werden uns die Hände gebunden, desto weniger Freiheit habe ich, desto mehr Lasten muss ich tragen. In Wirklichkeit sehen wir hier, es ist so, als ob eine neue Lebensqualität ins Leben reinkommt. Als ob wir davor taub waren und plötzlich hörend werden. So wird diese Veränderung hier beschrieben. Und hier sehen wir, ja, sobald nichts mehr zwischen mir und Gott steht, da kann ich auf seine Stimme hören. Und Gott sagt hier, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Fragt hier Gott. Und bei Jesaja stellen wir eine neue Dynamik fest. Ja, er sagt, hier bin ich, sende mich. Also, er weiß nicht, wohin überhaupt gehen. Was soll er überhaupt machen? Das interessiert ihn gar nicht. Er ist bereit, weil er diese Veränderung erlebt hat, er ist einfach bereit, Gottes Willen zu tun. Er ist bereit, sich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Also stellt euch vor, ihr lest so eine Stellenausschreibung, gesucht Mitarbeiter für, keine Ahnung, bitte bewerben Sie sich. Du hast eine gute Arbeitsstelle und du schmeißt alles hin und fängst an, dich dort zu bewerben. Ohne zu wissen, um was es überhaupt geht.
Wir würden dann normalerweise fragen, okay, was wird von mir denn überhaupt verlangt? Bin ich gut genug dafür? Bin ich dafür qualifiziert? Wie wird die Bezahlung sein? Wie viele Urlaubstage habe ich im Jahr? Ja, das wird bei Jesaja hier einfach, das interessiert ihn alles nicht, weil er den kennt, der ihn gesandt hat. Deswegen will er sich von ihm senden lassen. Also er ist verändert worden, weil er diese Begegnung mit Gott hatte. Das kann man mitnehmen als vorletzten Punkt. Ja. Begegne dem Heiligen Gott, um dich von ihm verändern zu lassen. In dieser Begegnung mit Gott passiert Veränderung. Also eine Begegnung mit Gott bleibt einfach nicht ohne Folgen. Wo sind in deinem Leben vielleicht Bereiche, wo du dir Veränderung wünschst? Und mit Sicherheit gibt es solche Bereiche. Wo sind Bereiche, wo du vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben hast, dass hier Veränderung möglich ist? Und du kannst anfangen, diese Bereiche jetzt anzupacken und daran zu arbeiten, dir vielleicht gute Vorsätze machen für das neue Jahr. Alles sehr gut, ja? Kann auch helfen. Aber wir sehen hier, das muss bei der Begegnung mit dem Heiligen Gott anfangen. Erst dann wird Veränderung möglich. Und Vergebung in erster Linie. Ja, diese Veränderung aus der Vergebung heraus. Nicht, weil ich noch mehr meine, mir noch mehr Schuld zuzuhäufen, sondern einfach das, was Jesus schon vollbracht hat, anzunehmen. Das mache ich dir Mut. Ja, auch in deinem Leben. Vielleicht haben sich ein paar Dinge aufgestaut jetzt gegen Jahresende, die du noch nicht vor den Thron Gottes gebracht hast. Nimm sie doch bitte nicht mit ins nächste Jahr. Sondern nimm doch hier Gottes Vergebung in Anspruch. Vielleicht nach der Predigt, wenn wir eine kurze Zeit der Stille haben werden. Lasse diese Dinge bei Jesus. Komm und bekenne, da wo Schuld ist deinerseits. Aber sprich auch Vergebung aus, wo Schuld dir gegenüber erwiesen wurde. Veränderung ist möglich, wenn wir dem Heiligen Gott begegnen. Und diese Möglichkeit wird uns gegeben. Und wie gerne wäre ich jetzt am Ende der Predigt angekommen, also von der Zeit her müsst ihr auch schon am Ende angekommen sein, dann hätte ich die letzten Verse einfach nur überschrieben mit den Worten: Begegnet dem Heiligen Gott, um nie wieder Schwierigkeiten zu erleben. Amen. Und hätte mich hingesetzt. Das wäre doch toll. Ja. Das würden wir uns alle wünschen. Aber wir haben vorhin gelesen, da wird etwas anderes beschrieben in diesen Versen. Ja, und deswegen, manch einer Prediger macht das auch so, dass er an dieser Stelle ein Amen sagt und damit ist die Predigt zu Ende. Aber ich würde sagen, hier diese letzten Verse, die gehören auch schon zu diesem Abschnitt. Und deswegen ist es auch die Autorität in diesem Fall des Wortes Gottes, die wir uns auch über uns ergehen lassen sollten. Ich möchte euch nicht schützen vor dem Wort Gottes, sondern schauen wir uns an, was hier passiert. Also das trifft nicht zu, diese Aussage. In aller Kürze sagt Gott, geh hin. Also Jesaja wird wieder beauftragt zu gehen. Und was soll er tun? Er soll zu diesem Volk sprechen, damit dieses Volk hört, aber nicht versteht, damit er sieht, aber nicht erkennt. Und das Herz soll fett werden, die Ohren sollen schwerhörig werden und die Augen verklebt. Also das ist so befremdlich, das ist für uns fast schon verstörend, sowas zu lesen. Und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Das sagt Gott. Wenn wir kein Problem damit haben, ich weiß nicht, was wir für ein Bild von Gott haben. Also das ist, widerspricht das nicht dem Plan Gottes? Möchte Gott nicht eher, dass Israel umkehrt, dass Israel Heilung findet? Hat Gott sein Volk voll und ganz aufgegeben und geht die ganze Welt damit. Also das klingt auch für den Jesaja wahrscheinlich sehr entmutigend, diese Botschaft, die er dem Volk Gottes bringen soll. Und jetzt ist es aber so, wir dürfen es nicht so verstehen, dass Gott hier möchte, dass Jesaja Israel daran hindert, zu Gott zu kommen. Ja, das würde ja dem ganzen Buch widersprechen. Ständig geht es darum, Gott möchte sein Volk zurückholen, möchte es wachrütteln. Das heißt, hier möchte Gott nicht sein Volk davon abhalten. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 30, Vers 15. Wo es heißt, ein ganz toller Vers, ja, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Jesaja 30, Vers 15. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, aber ihr habt nicht gewollt. Wir sehen, dass Gott uns eine Freiheit gibt. Genauso wie er gefragt hat, wen soll ich denn senden? Gott zwingt keinen Menschen. Es wäre viel einfacher, wenn Gott alles selber machen würde. Aber nee, er fragt, wer möchte sich daran beteiligen? Und genauso auch hier. Gott wartet darauf, dass sein Volk umkehrt. Aber wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Und weil Gott jetzt schon weiß, wie es ausgehen wird, sagt er das dem Jesaja hier. Und er sagt, mein lieber Prophet, es wird so ausgehen, wie du es dir vielleicht nicht vorgestellt hast. Du brauchst dir keine Illusionen zu machen. Es wird nicht passieren. Das Volk wird nicht zu mir zurückkehren. Hier sehen wir auch, was passiert, wenn Menschen diese Begegnung mit dem heiligen Gott um jeden Preis meiden wollen. Wenn wir als Menschen Begegnung mit Gott, der Begegnung mit Gott ausweichen, mit dem heiligen Gott, wir stellen fest, wie unsere Sinnesorgane plötzlich versagen, bildlich gesprochen. Wir nehmen das Leben nicht mehr so wahr, wie es eigentlich ist. Wie ein Mensch, der nach und nach stirbt. So lesen wir auch hier das letzte Urteil, dass sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Dass einfach keine Rückkehr mehr und keine Heilung mehr möglich ist. Obwohl Gott das anbietet. Und das, was Jesaja interessiert, ist halt bei dieser schockierenden Botschaft: Herr, wie lange denn? Fragt er hier. Er möchte wissen, ja, ist Israel jetzt wirklich ein hoffnungsloser Fall? Hat Gott sein Volk aufgegeben? Hat Gott die ganze Welt hingeschmissen? Hat Gott praktisch mit einem Edding hier über 1. Mose bis Jesaja alles einen schwarzen Strich gemacht? Und das ist interessant, was Gott jetzt sagt. Gott sagt nicht bis in alle Ewigkeit, sondern Gott sagt, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land eine Öde ist, also es wird ein Gericht kommen, es wird von Gott selbst bewirkt. Ja, die letzten Verse, ja, Israel wird gefällt wie so ein Baum. Also es wird eine Katastrophe geben, das ist die Zerstörung von Jerusalem und die Verschleppung von Israel. Die wird hier vorausgesagt, was auch später eingetroffen ist, knapp über 100 Jahre später. Aber was passiert denn, wenn ein Baum gefällt wird? Da bleibt ein Stumpf übrig und so die allerletzten Worte: Ein heiliger Same ist ein Stumpf. Wo Gott schon andeutet, in dieser Krise, es wird eine Krise geben. Aber selbst da ist die Hoffnung noch nicht zu Ende. Denn in diesem Stumpf wird der heilige Gott, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, einen heiligen Samen, ja, so ein Hoffnungsschimmer hineinpflanzen. Und daraus wird etwas Großes entstehen. Und das ist das, was einer von den Versen, die oft und gerne an Weihnachten auch zitiert werden, Jesaja 11, Vers 1, ja, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln und so weiter. Hier geht es um Jesus. Und Gott sagt mit anderen Worten, ja, es wird jetzt eine sehr, sehr schlimme Katastrophe kommen, aber ich bin noch nicht am Ende mit dieser Welt. Ich bin noch mit euch. Ich bin noch bei euch und ich werde euch stärken und ich werde euch ans Ziel bringen. Und wir wissen jetzt nicht, was diese Aussage mit Jesaja gemacht hat. Vielleicht war er total entmutigt, weil er sich gewünscht hat, dass Menschen alle Buße tun und umkehren. Vielleicht aber hat er sogar Kraft geschöpft, ja? Und vielleicht hat ihn das ermutigt, weil ihm bewusst geworden ist, es geht nicht um meine Leistung, es geht nicht darum, wie viele Menschen ich zu Gott führe. Kann ja auch für uns eine Ermutigung sein. Es geht nicht darum, was wir für Gott tun. Also das sichtbare Ergebnis am Ende, das ist nicht das Entscheidende. Aber zu merken, ja, Gott hat die Welt noch nicht aufgegeben. Da wird noch etwas passieren, obwohl jetzt eine Krise ansteht. Also als letzten Punkt halte ich hier fest, begegne dem heiligen Gott, um in Krisenzeiten auf ihn zu vertrauen. Krisenzeiten, die es vielleicht geben wird. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch dieses Jahr so eine Krisenzeit erlebt oder du steckst vielleicht sogar jetzt mittendrin, die bei uns unterschiedlich aussehen können. Und Krisen, die das Potenzial haben, uns auch weg von Gott ab, also von Gott abzubringen, dass Menschen ihr Vertrauen aufgeben und sagen, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben, der so ungerecht ist. Aber wenn wir in dieser Krise am heiligen Gott dranbleiben, ihm begegnen, die Begegnung mit ihm suchen, werden wir auch da Vertrauen schöpfen. Und das hat die Begegnung mit Gott damals vor über 2000 Jahren gemacht. Und dasselbe gilt auch für uns. Ich weiß nicht, was davon dich jetzt vielleicht besonders angesprochen hat. Aber ich würde gerne jetzt zum Abschluss dieser Predigt nochmal eine Zeit der Stille geben, wo wir einfach das Ganze nochmal, wo du das Ganze nochmal sacken lassen kannst, persönlich im Stillen die Begegnung mit Gott suchen kannst. Und ich werde diese Zeit dann mit einem gemeinsamen Gebet abschließen. Begegne dem heiligen Gott. Amen. Lass uns dazu aufstehen. Ich bete noch zum Abschluss. Unser Vater im Himmel, unser lebendiger und heiliger Gott, wie gut ist es, dass in allen turbulenten Zeiten du auf dem Thron sitzt und wie gut ist es, dass wir auch jetzt deine heilige Gegenwart aufsuchen können. Und dazu müssen wir keine solche Visionen haben wie Jesaja. Dazu reicht es, wenn wir dir in deinem Tempel, in der Gemeinde begegnen und in deinem Wort. Danke dafür, Herr, dass du uns in dieser Begegnung mit dir aufzeigst, wie es um uns wirklich steht. Und dass wir dann befreit werden von Illusionen und nicht mehr meinen, nicht mehr irgendwelche Dinge über uns glauben, die nicht wahr sind, sondern dass wir dann die Wahrheit sehen. Danke, Herr, dass deine heilige Gegenwart auch für uns auch heiligend ist, dass du alles vollbracht hast durch Jesus, dass du damals auf die Erde kamst, damit wir in deiner heiligen Gegenwart bestehen können, was unsere Zukunft ist. Und danke, Herr, dass du die Welt nicht aufgegeben hast. Herr, dass wenn es drunter und drüber geht, und das erleben wir in den letzten Monaten auch besonders, und viele Menschen auf der Welt noch viel, viel intensiver als wir, denen es deutlich schlechter geht. Herr, wie gut ist es, da zu wissen, dass du ein heiliger Gott bist, der immer noch einen Plan hat, einen wunderbaren Plan mit dieser Welt. Und dass du uns, auch wenn wir diese Begegnung mit dir suchen, Kraft gibst, in diesen Krisen auf dich zu vertrauen. So ist es mein Gebet, das ist unser aller Gebet, dass du jedem von uns in seiner Situation, wo auch immer jeder von uns hier sich gerade befindet, begegnest und ihn das verändert, ihm das Kraft gibt, an dir dran zu bleiben und zu staunen über deine Heiligkeit. Amen.